Herzlich willkommen bei Rollin Pin Talks, dem inspirierenden Podcast mit den spannendsten, schrägsten, kreativsten, erfolgreichsten Menschen aus der Gastronomie und Hotellerie.
Wir machen eine kurze Werbeeinschaltung für unseren Partner Aleno. No-Shows in Restaurants sind mehr als nur ärgerlich. Sie bedeuten Umsatzverluste, Food Waste und unnötigen Personalaufwand. Aleno ändert das. Die Restaurantmanagement-Software bietet das effizienteste Reservierungssystem für die Gastronomie. Dank automatischer Erinnerungen, Kreditkartenabfrage für No-Show-Gebühren und Vorausbezahlungsmöglichkeit sind Reservierungen 100% verlässlich. Kein Umsatzverlust mehr, keine unnötigen Einkäufe und bessere Planung des Personals. Aleno für eine neue Ära der Gastronomie. Ja, dann herzlich willkommen zu einer neuen Folge Rolling Pin Talks. Unser heutiger Gast hat mir einmal gesagt, hinter dem Herd stehen ist für mich mittlerweile Entspannung. Seltsamer Satz von einem Spitzenkoch könnte man meinen, aber er ist eben nicht nur Koch, sondern so ganz nebenbei auch noch Hoteldirektor, und zwar vom Oranje Boutique Hotel in Berlin, einer der geschichtsträchtigsten und zugleich sicher auch polarisierendsten Institutionen deutschlandweit. Warum genau, das wird er uns gleich selbst erklären. Fest steht, er ist ein unglaublich beeindruckendes und ganz und gar wirklich inspirierendes Beispiel dafür, was in der Gastronomie alles möglich ist. Seit der Eröffnung 2017 hat er es geschafft, aus dem Oranje einen internationalen Foodie-Hotspot zu machen einerseits, der aber gleichzeitig auch ein durch und durch authentischer Teil der Kreuzberger Kiezkultur ist. Das hat viel, man muss sagen sehr viel, mit seiner Peking-Ente zu tun, und diese wiederum verweist auf seinen sehr beeindruckenden internationalen Werdegang, über den er uns sicher auch noch das ein oder andere erzählen wird. Fest steht, diese Peking-Ente ist geradezu ein Musterbeispiel für ein erfolgreiches Signature-Dish, das wirklich über Erfolg oder Misserfolg eines Betriebes entscheiden kann. Wie ist ihm das alles gelungen? Warum hat er auch im entscheidenden Moment der klassischen Sterne-Gastronomie den Rücken gekehrt? Warum wurden die Fenster seines Hotels zu Beginn mit Pflastersteinen beworfen? Und überhaupt, was sind dann jetzt auch seine weiteren Zukunftspläne? Ich freue mich unglaublich, über all das heute mit ihm sprechen zu können. In diesem Sinne verlieren wir nicht mehr Zeit. Herzlich willkommen, Philipp Vogel.
Ja, Lukas, danke schön. Das waren ja ein ganz toller Einstieg. Ich bin dich geehrt.
Damit jeder Bescheid weiß, ne?
Genau.
aber ich glaube trotzdem, nicht zu viel verraten zu haben. Es ist ja wirklich so, dass du auf einen ziemlich einzigartigen Werdegang zurückblicken kannst. Ich möchte jetzt aber zu Beginn gar nicht allzu weit in die Vergangenheit zurückgehen. Ist vielleicht sogar ein bisschen die Gefahr jetzt auch am heutigen Podcast, dass es so viel auch in der Vergangenheit von dir zu erzählen gibt, dass wir darauf achten müssen, nicht zu sehr jetzt da in den 90ern und Anfang der 2000er zu versumpern. Drum fange ich gerade mit was Aktuellem an, weil ich glaube auch das ist sehr, sehr spannend. Du kommst ja frisch von Schloss Elmau. Du warst bei Dieter Müller. Mit Dieter Müller dort.
Genau.
Erstens mal, Schloss Elmau, hochrelevante Sache. Dieter Müller, nicht minder relevant, eine frühere Drei-Sterne-Ikone, eine bis heute gebliebene Legende der deutschen Küche, bei der du ja auch gearbeitet hast. Aber vielleicht fangen wir an ein bisschen mit Schloss Elmau. Warum Schloss Elmau? Was ist eigentlich der Konnex zum Oranje?
Genau. Gibt in der Beziehung oder in der Geschichte tatsächlich zwei Verbindungspunkte. Das eine ist also Dietmar Müller-Elmau, der Besitzer und Macher von Schloss Elmau, ist mein Geschäftspartner. Wir haben uns kennengelernt 2016, kurz vor der Eröffnung oder anderthalb Jahre vor der Eröffnung von Morania. Der Plan damals war, was wenige wissen, Dietmar Müller-Elmau ist nicht der Besitzer von Morania. Viele haben das so ein bisschen falsch interpretiert. Ein sehr guter Freund, Dietrich von Bötticher, der hat das Gebäude gekauft und wollte unbedingt ein Hotel hier reinmachen. Und Dietmar hatte gesagt, um Gottes Willen, bitte kein Hotel und schon gar nicht in Berlin. Da will ich nichts mit zu tun haben.
Weil schon gar nicht in Kreuzberg.
Schon gar nicht in Kreuzberg, genau. Doch, Kreuzberg war tatsächlich das, was uns alle am meisten daran gereizt hat. Weil wir sind zwar im ersten Blick, eigentlich passen wir überhaupt nicht hierhin, aber weil wir überhaupt nicht hierhin passen, passen wir so gut wie hin. Mhm. Weil Kreuzberg einfach ein absoluter Ort der Widersprüche ist. Ja. Und was gibt es Schöneres als der große Widerspruch, hier so ein Projekt zu machen, wie wir es sind. Ja. Und als ich dann Dietmar und Dietrich kennengelernt habe, ging es ums Restaurant. Ich habe mich anscheinend sehr gut verkauft, weil die beiden dann gesagt haben, oder Herr Müller-Elmau hat dann zu Herrn von Bötticher gesagt, Mensch, jetzt hast du deinen Hotelier gefunden. Der Philipp, der soll das alles machen, der wird das wunderbar machen, der hat internationale Erfahrungen, der brennt für den Job, das ist ein Gastgeber. Und somit sind wir, also meine Frau und ich, ans Orania Berlin gekommen. Und dementsprechend haben wir natürlich eine sehr innige Verbindung zu Elmau. Ich sehe Dietmar Müller-Elmau als Mentor, was die Hotellerie angeht, also wirklich ein wahnsinnig toller Mensch, der total anders denkt als die meisten Hoteliers, was mir unheimlich gut gefällt und was, wo ich mir auch viel schon abgeschaut habe. Er sagt immer, wir sind Sparringspartner, was ich ganz toll finde. Von dem her, das ist die eine Legende und der eine Mentor. Und der andere Mentor ist tatsächlich Dieter Müller, weil ich habe für keinen Chef gearbeitet, den ich jetzt heute noch, vor dem ich so viel Respekt habe und auch so eine große Anerkennung vor ihm habe, weil er ist einfach ein gnadenlos guter Koch, das weiß jeder, aber er ist noch viel mehr Mensch und hat noch viel mehr Werte vermittelt uns in seiner Küche, die weit übers Kochen hinausgehen. Und das ist das Tolle. Man muss dazu sagen, die Verbindung dazu ist aber auch durch den Chris Reiner entstanden. Der Chris Reiner ist mit 2 Michelin-Sternen ausgezeichnet, ist in Elmau, ist auch so ein bisschen über die unsere Freundschaft dann nach Elmau gekommen. Wir kennen uns schon seit der Zeit bei Dieter Müller. Wir haben nie zusammengearbeitet, aber ich war kurz nach ihm in Lehrbach. Und Chris hat dieses Event, wo ich jetzt herkomme, ins Leben gerufen und hat gesagt, Mensch, wir müssen noch mal mit unserem alten Chef zusammenkochen, wir zwei Freunde und dann unser Chef. Und das war eine ganz tolle Veranstaltung, hat riesengroßen Spaß gemacht. Und genau, deswegen bin ich gerade her. Bin heute Morgen aber tatsächlich auch noch, und das darf ich auch erzählen, im Bundeskanzleramt gewesen.
Das ist jetzt echt, also das, du hattest das ja im Vorgespräch kurz angeteasert. Ich habe mir gedacht, meine Güte, was kommt jetzt da? Ich möchte, da möchte ich jetzt wirklich alles wissen. Das, was du verraten darfst, musst du uns verraten.
Ja, es ist gar nicht so geheim. Es ist so, dass der Bundeskanzler tatsächlich für seine Veranstaltungen mit Staatsgästen Caterer hat. Und es gibt auch nicht nur einen exklusiven Caterer, sondern das ist auf mehreren Schultern quasi, wird das verteilt. Und wir sind in den Genuss gekommen und das macht mich besonders stolz, dass wir gefragt worden sind, ob wir uns nicht vorstellen können, einer von diesen 5 Caterern zu werden. Jetzt sind wir natürlich kein Caterer, sondern ein Hotel. Also wir sind auch das einzigste Hotel, das jetzt in diesem Portfolio der Caterer ist. Und sind jetzt quasi mit Preferred Caterer vom Bundeskanzleramt. Natürlich super ist und haben heute die Besichtigung gehabt in der Küche vom Bundeskanzleramt und haben die Bankettsäle uns angeguckt. Ganz toll, total liebe Krass. Menschen, die da arbeiten, total sehr, sehr gute, sehr guten Vibe verspürt, was mir persönlich immer sehr wichtig ist, dass das stimmt. Und jetzt freuen wir uns, wenn es dann die ersten Veranstaltungen gibt, auf denen wir dann kochen können.
Wahnsinn, aber das ergibt doch irgendwie auch viele Fragen, also zumindest aus meiner Perspektive aus. Musst du da nicht irgendwie jetzt ganz viel Personal auf Abruf bereit haben, falls dann so eine Veranstaltungsbuchung Buchung reinkommt oder wird das von dort gestellt? Was bedeutet das für dich? Weil ich meine,
es ist so, dass das Personal vor Ort vom Bundeskanzleramt angestellt ist und es geht wirklich nur um die Köche. Das heißt, es sind Veranstaltungen bis maximal 20 Gäste. Also es ist immer ein sehr kleiner und erlesener Kreis, der da zusammenkommt. Und dementsprechend ist das auch für die Kurzfristigkeit, also uns wurde heute auch gesagt, dass es auch manchmal sehr kurzfristig gehen kann, dass man 3-4 Tage vorher erst Bescheid weiß. Ja. Das können wir natürlich ganz gut erledigen, weil wir in der operativen 7 Tage hier offen haben, weil wir ein Hotel haben. Natürlich kann ich nicht immer 2-3 Leute rausziehen. Da brauche ich natürlich dann schon ein bisschen Vorlauf. Aber sind wir mal ganz ehrlich, das hat ja auch dann irgendwie was mit Stolz und so ein bisschen Anerkennung uns gegenüber. Das wollen wir natürlich zurückzahlen. Deswegen sagen wir, das können wir auf jeden Fall ermöglichen. Da es jetzt keine Veranstaltung mit 100 oder 200 Leuten sind, ist das natürlich machbar. Aber es ist eine tolle Ehre für uns. Gerade Berlin lebt von der Politik. Ich meine, wir sind die Hauptstadt und es ist für mich irgendwie immer so ein Traum gewesen, gerade mit dem Orania, dass wir einfach auch mal den Bundeskanzler als Gast haben. Den hatten wir schon als Gast. Wir hatten damals die Bundeskanzlerin, die Frau Merkel als Gast hier. Das finde ich fast noch spannender als irgendwelche Hollywood-Stars.
Haben die beide Ente gegessen?
Nee, tatsächlich beide nicht.
Beide nicht.
Die Frau Merkel hat tatsächlich gesagt, sie will unbedingt nochmal für die Ente vorbeikommen, wenn sie mehr Zeit hat. Das war jetzt vor anderthalb oder vor 2 Jahren, kurz bevor sie aufgehört hat. Ich denke, sie ist jetzt in der Uckermark, kennt sie jetzt auch alles. Ich hoffe, dass sie dann bald mal
zurückkommt. Ich weiß nicht, wie die Uckermark jetzt auswendig kulinarisch aufgestellt ist, aber Berlin braucht sich da, glaube ich, nicht verstecken, oder?
Definitiv nicht. Ja, das ist, ich glaube, Berlin braucht sich vor vielen, vielen Orten in Europa nicht zu verstecken.
Du bist ja gebürtiger Kölner, warst dann extrem viel unterwegs. Wir kommen dann sicher noch drauf zu sprechen, auch im Ausland. Bist du ja tatsächlich jetzt erst seit 2017 wirklich in Berlin, richtig? Also seit du das
nicht ganz richtig, ich bin seit 15 bin ich nach Berlin gekommen, habe noch anderthalb Jahre fürs Athlon gearbeitet. Ich habe ja lange für den Athlon gearbeitet, genau, und habe da noch als Projekt Küchenchef oder als Projektleiter für ein kulinarisches Konzept gearbeitet, was dann am Ende nichts geworden ist. Damals war es sehr schade, weil ich gedacht habe, Mensch, wir hatten tolle Ideen fürs Athlon, die dann aber auch so ein bisschen, da sind einfach zu viele Leute, die da mitgeredet haben und zu viele Meinungen, die man in seine Ideen einbauen muss. Da habe ich auch so ein bisschen den Spaß dran verloren. Umso besser, weil sonst wären wir niemals ins Orania gekommen und hätten niemals dieses Projekt hier starten können, was natürlich jetzt rückblickend für uns genial war. Ne? War wie ein seltsam Lotto.
Ja. Es ist ja extrem schnell gegangen, die Sache mit dem Orania. Von der Kontaktaufnahme bis hin zum, mach mal Küchenchef und Hoteldirektor.
Ja, das war, im Endeffekt waren das, ich glaube, etwas mehr als ein Jahr von Einstellung bis Eröffnung, vom ersten Kennenlernen bis zur Eröffnung.
Das ist schon krass, bis zur Eröffnung.
Ja, also man muss zum einen sagen, das sage ich auch immer wieder, das war für uns wirklich ein Segen, dass jemand wie der Herr von Bötticher uns das Vertrauen geschenkt hat, auch da wir jetzt, meine Frau und ich, mit Sicherheit beide einen tollen Lebenslauf haben. Meine Frau war auch viel im Ausland, hat auch für die besten Hotels gearbeitet, war im Emirates Palace in Abu Dhabi, war in London und. Also das schon, aber wir kannten uns ja nicht. Also der wusste ja nicht, ob wir hier reinpassen. Wir haben aber sehr schnell auch vorgelebt, dass wir sind Gastgeber, wir lieben das, was wir machen. Und das will ich gar nicht nur aufs Kochen beziehen. Für mich war immer schon wichtig, wo geht der Teller hin, wie kommt der Teller an den Tisch, wie ist das der Sense of Arrival, wenn die Gäste ins Restaurant kommen oder ins Hotel, wie ist das Gefühl da, die Rechnung darf nicht das Letzte sein, was der Gast mitnimmt, das hat irgendwie immer was Negatives, da muss er was für zahlen, also er muss noch irgendwie einen schönen Abschied haben. Also es war immer schon in meinem Kopf, dass ich mehr machen wollte und dann hat sich das relativ schnell auch etabliert, muss ich sagen. Und wir haben relativ schnell auch das Vorschussvertrauen zurückzahlen können. Ja. Aber du hast recht, es ist schnell. Wir hatten natürlich immer schon die Idee im Kopf, also ich wollte immer in einer offenen Küche arbeiten, weil ich gesagt habe, ich will immer mehr als kochen, ich will mehr Gastgeber sein, ich will Präsenz haben und das geht, wenn man in einer offenen Küche ist, natürlich sehr gut. Deswegen die Idee zu dem Konzept, die hatten wir eigentlich schon, bevor wir das Hotel und bevor wir die Räumlichkeiten gesehen haben.
Also war das von Anfang an klar für dich, so, also du willst jetzt nicht der zurückgezogene Großmeisterkoch, der da im Geheimen vor sich hin tüftelt, sein, sondern schon auch etwas, sagen wir mal, mehrdimensionaleres, der Koch, der auch Gastgeber ist. Und ich meine, dann wurde noch eins draufgesetzt, indem du gleichzeitig auch noch so neben ein Hotel führst. Das war schon von Anfang an die Ambition, zu sagen, ein bisschen mehr als nur Küchentüftelei.
Definitiv. Ich habe 2014 in Wien den Michelin-Stern bekommen. Ich habe ja lange für Dieter Müller gearbeitet und das war eigentlich immer schon ein Ziel, einen eigenen Stern zu erkochen. Als ich den Stern bekommen habe, war ich unheimlich stolz auf mich, habe aber auch so ein bisschen so eine Leere.
Kempinski, richtig?
Genau, Edward genau, in Wien. Edward. Das ging auch sehr schnell in 8 Monaten. Wir hatten ein tolles Team. Ich hatte super Mitarbeiter und wir haben da alle an einem Strang gezogen. War eine sehr erfolgreiche Zeit für mich beruflich auch als Küchenchef oder als Koch. Hab dann aber irgendwo auch so eine Leere danach verspürt und gesagt, Mensch, das ist es nicht. Du willst nicht nur einen Stern oder das ist nicht das, du willst jetzt nicht dem zweiten Stern hinterherjagen und dann vielleicht den dritten. Ich wollte immer schon Gastronom sein. Ich wollte immer schon irgendwie mehr machen, mehrere Projekte haben, mehrere Restaurants. Ein ganz großes Vorbild für mich war immer schon Wolfgang Puck. Einfach ein Multigastronom, der aber immer, wenn man ihn sieht im Fernsehen oder wenn man Artikel über ihn liest, der irgendwo nie die Bodenhaftung verloren hat und ein Macher ist. Und das hat mich immer fasziniert. Ich habe immer gerne gemacht. Ich habe immer gerne neue Dinge erschaffen. Ich muss auch sagen, ich hatte meine größte Angst mit dem Urania war, dass ich nach 3 Jahren den Spaß daran verliere, weil ich wieder was Neues machen will, weil so ging es mir in der Vergangenheit oft, dass ich immer gesagt habe, oh, jetzt brauchst du wieder neue Projekte, brauchst wieder neue Herausforderungen.
3 Jahre waren immer so ein bisschen die Halbwertszeit, war das so?
Ja, muss ich sagen, in Wien war ich ein bisschen, fast 3 Jahre, in London damals, in Shanghai war ich 2 Jahre, also es war immer so die Zeit, man hat so das erste Jahr akklimatisiert oder die ersten Monate sich akklimatisiert und dann braucht natürlich Erfolg auch seine Zeit, aber bei mir war es immer so, dass es relativ schnell ging und irgendwo hat mich das auch, ich will nicht sagen, dass ich gehetzt war oder bin, aber so ein bisschen, ich tue mir schwer ich tue mir schwer im ersten oder im zweiten Gang zu fahren, ich fahre schon immer gerne im 5. oder 6. Gang. Also
ja. Diese Ambition, ein bisschen mehr als nur in der Küche zu tüfteln, war das so richtig erst klar, habe ich das jetzt richtig verstanden, erst nach der Verleihung vom ersten Stern, dass du dann...
Das Gefühl hatte ich immer schon, also das war schon immer in mir. Ich wollte unbedingt aber diese Anerkennung und das ist vielleicht auch ein bisschen böse, wenn ich das so sage, weil ich möchte gar nicht die Kollegen, die keine Sterne haben, da mindern, aber für mich war eine Zeit lang der Stern eigentlich so die Auszeichnung, die du haben musst, dass du Anerkennung bekommst. Und ich bin in einer Zeit groß geworden, gastronomisch groß geworden, wo der Stern ja nochmal eine ganz, in meinen Augen, eine viel gewichtigere Bedeutung hatte. Damals gab es viel weniger Sterne. Ich war in Wien, gab es damals, ich glaube, 7 oder 8 Sterne-Restaurants und wir waren eins davon.
Ja, Wahnsinn, kann man sich heute nur noch schwer vorstellen.
Ja, und das ist noch nicht
von
mal
Deutschland ganz zu Deutschland ganz zu schweigen, wo es auch ganz viele Ein-Sterne-Restaurants
gibt. Absolut. Und das war immer bei mir der Punkt, wo ich gesagt habe, das ist unheimlich wichtig, damit ich Anerkennung bekomme, was natürlich schwachsinnig ist, weil also jemand, der dich nur anerkennt, wenn du eine Auszeichnung hast, das ist kein Freund und kein guter Mensch, sage ich, weil das ist ja Blödsinn. Aber da bin ich lange hinterhergelaufen und ich hatte in London die erste Mal die Möglichkeit, einen Stern zu erkochen, bin 3 Monate zu früh gegangen, hatte da auch eine sehr harte Zeit, Weltwirtschaftskrise 2008, und da hat mich der Chefredakteur von Michelin angerufen und hat gesagt, warum gehst du jetzt, warum hörst du jetzt auf? Und da habe ich gesagt, ja, dass es alles nicht so einfach war, und dann hat er gesagt, es ist sehr schade, weil du wärst dieses Jahr ausgezeichnet worden. Das war im Dezember, und im Februar kam der Guide Michelin raus, und das hat mich natürlich noch mehr in ein Loch gezogen. Dann bin ich nach Shanghai gegangen, damals gab es noch keinen Guide Michelin in Shanghai, und also es war immer so dieses Hinterherhetzen. Ja, als ich den Stern bekommen habe, habe ich einfach festgestellt für mich, ich bin unheimlich gerne mit Gästen und mit Mitarbeitern. Ich habe jetzt auch die meiste Zeit, die ich im Hotel bin hier, verbringe ich damit, für die Mitarbeiter da zu sein. Ich bin unheimlich gerne in der Operativen. Also ich mache auch nochmal Mise en Place mit. Und du hast es zur Einführung so schön gesagt, wenn mir der Kopf qualmt und ich keine E-Mails mehr lesen kann und die Schnauze voll habe von irgendwelchen Angeboten und was weiß ich was, dann gehe ich in die Küche und habe da die totale Entspannung und freue mich auch, dass man, wir haben keine Kinder, meine Frau und ich, und wir sehen irgendwo, sehe ich, wenn ich jetzt mit unseren Auszubildenden, die dann ja nur die Hälfte meines Alters haben, und ja, ich ja jetzt schon zu den Alten gehöre hier im Haus, ist es so schön, auch da mit den jungen Menschen mitzuwachsen, zu hören und zu sehen, was für Probleme, aber auch was für Freuden die haben, was für was in ihrem Leben wichtig ist, und das hat mir so viel Spaß gemacht, und deswegen Sterne und Punkte sind für mich nicht mehr wichtig. Wichtig sind zufriedene Gäste und vor allem auch zufriedene Mitarbeiter.
Aber es war, glaube ich schon, wenn ich dir so zuhöre, wichtig, dass dieser Stern mal kam, also einfach so für die Entwicklung, dass der Stern da war irgendwie schon wichtig, oder?
Mein Lehrchef hat mir damals gesagt, ein guter Koch kocht einen Michelin-Stern und macht den Meister. Und ich habe nie den Meister gemacht, weil ich habe eine große Abneigung gegen Prüfungen. Also ich habe wirklich nicht gerne Prüfungen gemacht, und Schule war auch nicht so das mein Favorite. Also das habe ich alles nicht so gerne gemacht. Deswegen habe ich mich gedrückt vor Meister, und dann war es noch wichtiger, dass ich in den Stern komme. Und das war seit der Lehre so. Und es ist ja auch, man muss zu alledem sagen, es ist immer noch eine ganz, 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 ganz tolle Auszeichnung. Es ist ein toller Kreis, in dem man sich da bewegt. Ich finde, dass der Guide Michelin immer noch so eine sehr einen tollen Ruf genießt. Man hat ja irgendwie mit Testern und mit Testfuhren, das ist ja immer schwieriger. Gerade in der Hotellerie sieht man jetzt auch noch, wie viele bezahlte Auszeichnungen es gibt. Das ist Wahnsinn. Und der Michelin hat da einfach nochmal so einen ganz, ganz eine tolle Historie und einen tollen Stellenwert. Deswegen auch heute noch, auch den Auszubildenden, den ich sage, das war mit Sicherheit eins der schönsten Momente, als ich erfahren habe, dass wir einen Stern haben. Ja. Und das habe ich auch sehr, sehr genossen. Aber für mich dann auch entschieden, ich möchte mehr und ich möchte auf einem guten Niveau kochen, aber auch für Gäste da sein, für Gäste.
Ja. Trotzdem was Interessantes, kann ich mich erinnern, hattest du mal gesprochen über die Zeit in London, du hast es jetzt vorhin schon auch angesprochen gehabt, da hattest du, ich glaube, für Thomas Althoff das St. James Hotel Club eröffnet. Das war ja 2008. Und da warst du, ich glaube, das war so deine erste federführende Stelle. Und du hattest da mir mal gesagt, das war so diese Eröffnung, das war so nervenzerrend, da hast du dir geschworen, nie wieder eine Hoteleröffnung, weil, Zitat, ich war einfach zu fertig.
Ja, absolut, absolut.
Keine 10 Jahre danach bist du Wiederholungstäter geworden.
Ja, noch nicht mal 10 Jahre danach. Das Witzige war, ich war ja gleich 3 Jahre danach, habe ich dann direkt mal gemacht, habe ja auch das Palais Hansen Kempinski in Wien, habe ich ja auch mit eröffnet.
Stimmt.
Es ist schön, dass du das ansprichst, weil war wirklich die erste Eröffnung, das waren Nerven und eine Energie, die da reingeflossen ist, wo ich gedacht habe, die kriege ich nie mehr wieder. Ein Jahr nach der Eröffnung oder ein Jahr, nachdem ich London verlassen habe, hatte ich die Energie wieder. und habe auch diesen Reiz. Es gibt fast nichts Schöneres, als von mit einem weißen Blatt Papier zu starten. Mhm. Weil du musst dir vorstellen, wenn du irgendwo als Küchenchef anfängst, wo jemand vor dir war, wenn du ein Hotel übernimmst, wo jemand vor dir schon ein Hotel gemacht hat, dann bist du immer vergleichbar. Und wir sind so, wir Menschen sind so, dass wir sehr gerne vergleichen und dann auch sagen, ach, das war aber da schöner und ach, das finde ich aber jetzt nicht mehr so schön. Und das frustriert dich ja auch gewissermaßen, wenn du was Tolles machst und dann kommen alte Gäste, die sagen, ach, wissen Sie, ich habe aber das Schnitzel hier so gerne gegessen, das machen Sie jetzt nicht mehr, das finde ich blöd. Dann ist man natürlich gerade, ich bin ein sensibler Mensch, dann mache ich mir darüber Gedanken. Und auch die Mitarbeiter, die sagen dann immer, ach, das braucht man nicht probieren, das haben wir schon 10 Jahre so gemacht, das ist alles Blödsinn. Jetzt kommt der Nächste mit einer neuen Idee, das braucht man nicht versuchen, das funktioniert eh nicht. Und wenn man was Neues aufmacht, ist das wie ein weißes Blatt Papier. Man kann sich verwirklichen. Ja. Man macht viele Fehler und ich habe in den Zeiten immer gelernt, dass man aus Fehlern viel mehr lernt, als aus Dingen, die man richtig macht. Das ist auch unser Credo hier für jeden Mitarbeiter. Ich sage, ihr könnt so viele Fehler machen, wie ihr wollt. Ihr müsst damit ehrlich umgehen, das ist ganz, ganz wichtig. Das muss man lernen, dass man nicht versteckt, wenn man einen Fehler macht. Man braucht sich nicht schämen, wenn man was falsch macht, weil jeder macht Fehler und es ist wichtig, dass man daraus lernt. Und bei uns, jeder Gast versteht, wenn man mal einen Fehler macht und sagt, Mensch, das tut mir leid, Herr Meier, Herr Müller, das habe ich jetzt ein bisschen blöd gemacht, da habe ich was falsch annonciert oder habe ich was falsch gebucht oder was weiß ich. Da hat 99,9% der Gäste haben Verständnis dafür. Wenn ich anfange, den Gast meine Fehler nicht zu sagen und versuche, so drumherum zu kommen, dann wird es unangenehm. Und das ist was ich so schön finde, wenn man was Neues anfängt. Man probiert sich aus, man muss lernen, das haben wir hier im Orania sehr gut gemacht. Wir haben viele Fehler gemacht am Anfang, haben aber auch ganz schnell, hatten nicht Angst, Dinge anders zu machen. Und ich würde sagen, das ist auch einer der großen Vorteile und einer der Pluspunkte, die wir haben und die uns dann am Ende auch so erfolgreich gemacht haben, dass wir eben nicht festgehalten haben, zu lange an Sachen, die nicht funktioniert haben, sondern dann auch frühzeitig erkannt haben, Mensch, da haben wir was falsch gemacht, das müssen wir ein bisschen ändern.
Was auch so ein bisschen ein Work in Progress war, kann man sich heute nur schwer vorstellen, wenn man ans Orania denkt, aber es war tatsächlich so, dein Signature-Dish, die Ente, war ja nicht vom ersten Tag der Eröffnung an dein Masterplan, sondern auch die hat sich ja durch gewisse Zufälle ergeben. Ich freue mich schon, wenn du uns das jetzt erzählst, wie das ein bisschen dazu gekommen ist, weil ich glaube, das ist eine ganz lustige Geschichte. Aber gehen wir noch kurz einen Schritt zurück zu deiner Zeit, wo du eigentlich die Grundinspiration und das Grundverständnis für diese Art von Küche erworben hast. Das war in Shanghai.
Genau, richtig. Wie ich schon gesagt habe, in London bin ich ja so ein bisschen gescheitert im St. James Hotel and Club. Bin sehr unbefriedigt, habe ich da aufgehört, kam ein neuer GM, der einen Küchenchef mitgebracht hat und ich war sehr...
War aber auch Wirtschaftskrise, muss man dazu sagen.
Ja, klar, war Wirtschaftskrise. Ja,
das war 2009. Und
ich war ein junger Kerl und habe das natürlich auch, habe sehr viel Schuld auf meine Schultern genommen, habe natürlich gedacht, oh, du schaffst das nicht, du kannst das doch nicht. Und dann habe ich eins gemacht, dann habe ich geguckt, wo ich am weitesten weggehen kann von Europa. Und ich wollte immer schon nach Asien und China hat mich unheimlich fasziniert und habe dann das Glück gehabt, dass ich nach Shanghai gekommen bin.
War das eine Fluchtbewegung jetzt im Nachhinein?
Ja, im Nachhinein schon, absolut. Das war immer so eine positive Fluchtbewegung. Aber auch eine Fluchtbewegung, die ich ja nicht als Flucht bezeichnet habe, sondern dann natürlich nach London geht man natürlich, da gibt's ja nicht mehr viel, was man machen kann. Und dann kann man nach Shanghai gehen, das ist sehr exotisch dann aus dem Blickwinkel. Also brauchte ich nie zugeben, dass das eine Flucht war, sondern konnte man gut verpacken als der nächste große Karriereschritt.
Ja, genau.
Dementsprechend, aber es war mit Sicherheit eine Flucht und da habe ich sehr viel gelernt, sehr viele neue Techniken, eine ganz andere Idee von Küche. Also in China wird viel bewusster gegessen, weil die Lebensmittel viel mehr ihren Zweck erfüllen. Es geht gar nicht immer nur um Genuss, sondern auch um Gesundheit, um Wärme, um Kälte, um, ich weiß noch, mir wurde gesagt, Mango und Papaya, das isst man nur im Winter oder wenn es kalt draußen ist, weil das wärmt von innen. Und das war für mich so ein ganz neuer Blickwinkel auf den und so hat jedes Lebensmittel seine seine
Funktion irgendwie.
So. Funktion, genau. Ja. Und das fand ich unheimlich spannend. Die Technik natürlich wird viel gedämpft, viel frittiert. Da lernt man auch nochmal richtig zu frittieren. Das ist ja bei uns immer so, um Gottes Willen frittieren. Oh, das kann ja nur hier so überhaupt nicht. Also heißes Fett ist eine sehr schonende und sehr gute Garmethode. Und das lernt man dann auch da. Die Poren schließen sich sehr schnell. Also der Fisch oder das Fleisch wird sehr saftig bleiben in der Mitte. Und das sind Sachen, die einfach nochmal den Blickwinkel für mich auch verändert haben. Und Shanghai hat mir auch menschlich unheimlich viel geholfen. Ich bin ein sehr ungeduldiger Mensch. Ich bin sehr ehrgeizig und in Shanghai musste ich auch lernen, ruhiger zu sein, als Ausländer in einer ganz fremden Kultur zu sein, auch die Kultur anzunehmen. Also auch ein Chinese denkt und arbeitet anders als ein Europäer und in manchen Dingen positiv, in manchen Dingen negativ. Für mich, aus meiner Perspektive.
Was war das Negative? Was war das Positive?
Das Negative für mich war, dass in China geht sehr viel Showface, hieß es immer. Also du musst immer dem anderen die Ehre erweisen, musst immer gucken, dass der andere nicht sein Gesicht verliert. Und das ist natürlich in der Küche, ich bin kein Choleriker und ganz bestimmt auch kein lauter Küchenchef, ganz im Gegenteil. Aber trotzdem gibt es so Dinge, die für mich selbstverständlich sind. In China, da wird immer gesagt, ja, Chef, ich weiß, wie das geht. Ja, ich mache das jetzt, gar kein Problem. Aber dann wird es doch ganz anders gemacht, als man es erklärt hat. Mhm. Das, wenn das dann 10, 12 Mal vorkommt, da dreht man natürlich irgendwann am Rad. Da denkt man, das gibt's ja gar nicht. Ich habe dir doch gesagt, 120 Gramm soll das Fleisch haben. Warum machst du das 150 Gramm? Und der Gegenüber nickt und sagt, oh, okay, kein Problem. Und das war schon sehr eine Geduldsprobe für mich.
Ja.
War aber auch sehr schön und auch sehr hilfreich, weil man einfach, ich bin da auch nochmal, ja, auch nochmal ruhiger geworden und selbstreflektierter und war eine tolle Zeit. Und habe da natürlich dann auch die Techniken kennengelernt. Ich war kein Peking-Enten-Spezialist in Shanghai, das überhaupt nicht, aber ich war auch oft in Peking, habe da bei Dadong auch schon mehrfach Ente gegessen, das ist so der Peking-Enten-Gott. Habe das mitgenommen, die Erfahrung. Wir haben dann das Orania aufgemacht, hatten am Anfang so eine Sharing-Konzept. Sehr gut. Wir haben auch sehr, sehr gut gekocht. Wir hatten sehr gute Bewertungen, was mir auch schon wieder so ein bisschen Angst gemacht hat. Auf der einen Seite ist man stolz, auf der anderen Seite denkt man, okay, das darf jetzt nicht zu sehr in die Richtung gehen. Das darf nicht zu aufwendig werden. Die Köche waren dann schon hoch motiviert und dann machen wir da noch eine Komponente mehr und da noch eine kleine Side-Dish und da machen wir noch, um Gottes Willen. Wir wollten ja eigentlich einfacher kochen. Und
also das war so das das war so das Anfangskonzept, so
genau,
ein bisschen
Sharing-Food. Genau. Sharing, genau.
Bisschen asiatisch angehaucht auch? Oder?
Ja, ich würde gar nicht sagen asiatisch. Ich habe eigentlich immer, also hier habe ich immer gesagt, dass das Credo hier ist, wir kochen das, was wir selber gerne essen. Und ich mag unheimlich gern mexikanische Aromen, ich mag unheimlich gern mediterrane Aromen. Ich finde wichtig, dass man, also ich bin kein Freund vom zu sehr untereinander mischen. Also ich brauche jetzt nicht 2, 3 Kulturen miteinander vermischen, das weniger. Wobei jetzt gleich sehr widersprüchlich ist, wenn ich über die Ente erzähle. Aber so die normale Karte war dann, wenn wir doch, ich sage jetzt mal, mediterrane Aromen verarbeiten, dann gucken wir, dass das auch mediterran bleibt und dann nicht noch Yuzu andere Ingredients, Ingwer verwendet wird, sondern dann bleiben wir vielleicht dann beim Olivenöl oder in die Richtung gehend. Und das war schon sehr gut, also da gab es eigentlich auch gar nichts dran zu meckern. Was ich sehr schnell festgestellt habe, ist, wenn man ein Restaurant hat und wenn man kein Gourmet-Restaurant hat, also wenn man nicht auf Punkte und auf Sterne kocht, dann ist es recht einfach, finde ich. Entweder die Gäste kommen zu dir, weil du ein Gericht besonders gut kochst, das Signature-Dish, weil die sagen, Mensch, fürs Wiener Schnitzel gehe ich da und dahin. Oder du hast einen Gastgeber oder bist selber der Gastgeber, warum die Leute sagen, zu dem gehe ich. Das hat man ja oft bei unserem Lieblingsitalienern, das klassischste Beispiel, dass man sagt, ach ja, da gehe ich immer hin, ja, die Pizza ist gut und der Salat ist lecker, aber ach, das ist immer so schön, wenn der Chef rauskommt, wenn ich mich mit dem noch unterhalte. Das haben wir, glaube ich, gerade aus den 80er, 90er Jahren. Ich weiß, mein Vater hatte so einen Italiener, das war dann schon ein Familienfreund. und. Und wir hatten irgendwie beides nicht. Wir hatten kein Gericht, was so das eine Signature war. Und es war jetzt auch nicht so, dass ich in Berlin hier unter all den anderen vielen guten Gastronomen direkt rausgestochen bin, die Leute gesagt haben, ich will jetzt unbedingt zum Philipp gehen oder zum Johannes, der damals unser Restaurantleiter war. Und so kam so ein bisschen in mir hat so ein bisschen gebrodelt. Ich habe gesagt, okay, das müssen wir noch, wir brauchen was.
Ja.
Parallel dazu kam dann Weihnachten, stand vor der Tür. Wir haben 2017 im August eröffnet, Soft Opening gehabt, im September Grand Opening. Und dann habe ich gesagt, okay, wir machen klassisch Ente und Gans. Und dann sagte mein damaliger Sous-Chef, der Hannes Reckziegel, der sagte, ja, wo willst du denn die Enten machen und die Gänse? Da haben wir ja gar keinen Platz, wir haben ja gar nicht so große Öfen da. Und da habe ich gesagt, ach, dann bestelle ich einen Peking-Entenofen, machen wir Peking-Ente.
Ja.
Und das war einfach
wie viele Sitzplätze habt ihr nochmal, damit man sich das
über 80, wenn alles voll ist. Also
über so fast 80, 90 ja, Plätze. Braucht man schon ein paar Peking.
Braucht man was. Da habe ich gesagt, machen wir Peking-Ente, ich bestelle einen Peking-Entenofen. Und da haben wir abends noch ein Bier getrunken und dann habe ich tatsächlich mal geguckt und der Peking-Entenofen hat 700 Euro gekostet, was natürlich nicht viel Geld ist. Im Nachhinein war das beste Return on Investment, was wir jemals hatten. Aber damals auch die 700 Euro, wir haben so viel Geld hatten wir ausgegeben für die ganze Ausstattung und, dass das nicht mehr ins Gewicht gefallen ist. Und da haben wir gesagt, komm, den bestellen wir jetzt, den Scherz, den gönnen wir uns.
Ja.
Und der kam dann auch, der Ofen war viel zu groß, viel größer als angegeben. Also es war eigentlich schon ein bisschen eine kleine Katastrophe. Der hat gerade so in die Küche gepasst, haben wir gesagt, okay, über Weihnachten, danach bauen wir den ja wieder ab. Und dann haben wir mit der Ente angefangen und wir haben lange die richtige Sorte gesucht, also die richtige Rasse gesucht, haben dann mit Wolfgang Otto von Otto Gourmet die richtige Ente gefunden.
Welche war die richtige dann? Welche Rasse?
Die Rasse ist tatsächlich Peking-Ente und das wusste ich vorher auch nicht, dass es tatsächlich eine Rasse gibt, die hat mehr Fett.
Ich habe immer geglaubt, die Peking-Ente ist eine Zubereitungsform, aber offenbar ist es wirklich
es gibt eine Rasse Peking-Ente. Ja, Peking.
Ach. Okay.
Und die heißt ja Peking Duck. Also man sagt auch nicht Beijing Duck, sondern macht Peking Duck. Also Peking ganz Duck. Witzig, ja. Aha. Also auch im Internationalen. Ja, und dann haben wir die Ente gemacht und wir fanden das selber total geil, weil die natürlich super lecker war, weil wir stolz wie Oscar waren, dass wir gesagt haben, Mensch, wir als Langnasen, sage ich jetzt mal so salopp, haben wir doch noch Peking Ente gemacht. Haben die Weihnachten gemacht, aber ganz anders. Wir haben wirklich die Ente gemacht, haben die Brust runtergenommen mit dieser Haut, mit dieser Peking-Entenhaut, die wir dran gelassen haben, haben das serviert. Das fanden die Gäste total stark, hatten Spaß daran nach Weihnachten. Also wir hatten auch Leute, die das scheiße fanden, muss ich auch ganz ehrlich sagen. Gab den einen oder anderen, ich weiß noch, der Pressesprecher von der Bundeskanzlerin, der war Stammgast damals hier. Der ist ja jetzt, glaube ich, Botschafter in Israel, wenn mich nicht alles täuscht. Der war hier und sagte, nee, also das war jetzt irgendwie ganz komisch. Ich habe gedacht, ich kriege jetzt hier eine normale Ente und dann kriege ich so komisch da, so halb asiatisch. Und nee, das war überhaupt nicht meins. Also man hatte alle Seiten, aber überwiegend positiv. Und dann haben wir den Entenofen abgebaut und dann haben wir immer mehr Anrufer gehabt, die gesagt haben, ich will mal die Ente probieren. Und dann haben wir uns gedacht, okay, das ist der Signature, das machen wir jetzt zum Signature. Und haben dann lange wirklich mit dem ganzen Team an diesem Menü gearbeitet. Und zwar wichtig, ich habe gesagt, es ist wichtig, dass wir das ganze Tier verarbeiten, dass wir nachhaltig denken.
Also ihr habt dann sozusagen von diesem Tisch, dann hast du auch die Entscheidung gefällt, dass daraus auch ein ganzes Menü gemacht wird.
Also, genau. Weil wenn wir Ente, dann machen wir die ganze Ente. Und die ganze, dann, fand ich das immer spannend, wenn man mal ein Thema hat in der Küche und das durchziehen. Ich habe gesagt, dann ist das halt die Ente und mal gucken, wie es läuft. Wir haben ja gesagt, wir haben ja nichts zu verlieren. Und wenn die Leute sagen, ich habe keine Lust, vier Gänge Ente zu essen, dann wissen wir das schnell und dann machen wir wieder was Neues. Aber ich fand es selber so schön, weil ich gedacht habe, Mensch, und dann die Ente dauert 30 Minuten, haben wir gesagt, wir müssen vorweg was servieren. Dann machen wir doch die Entensuppe vorweg und dann machen wir den Dumpling, wo wir das Keulenfleisch und die Innereien mitverarbeiten. Dann haben wir die Haut. Die Haut wird in Peking mit Fleisch gegessen und in Thailand wird nur die Haut gegessen. Da habe ich gesagt, wir machen nur die Haut und dann als dritten Gang servieren wir die Brust und als vierten Gang, wie es in Asien üblich ist, das Schwere, die Beilage quasi, die Kohlenhydrate, den Reis, das gibt's immer als letztes. Dann machen wir doch so einen gebratenen, so einen Fried Rice mit, auch nochmal mit Keulenfleisch. Und das haben wir dann entwickelt und seitdem wir damit angefangen haben, bis heute ist das Menü das gleiche Menü.
Wahnsinn.
Also wir haben nichts mehr verändert.
Ja, also ein voller Erfolg und habe ich das richtig in Erinnerung? Ich glaube, du hattest mir damals gesagt, von den Umsatzzahlen her, also vor 2-3 Jahren, war es, glaube ich, 90% die Ente.
Genau. Also wir haben so, wir verkaufen im Moment immer noch so 85-90% der Gäste kommt für die Ente. Und das ist natürlich dann auch, muss man ganz ehrlich sagen, wir hatten dann viele Journalisten, die geschrieben haben, tolle Berichte. Es ist einfach, es hat sich so entwickelt. Wir haben dann jetzt das ist jetzt auch schon lange her, vor Corona haben wir dann noch eine Geschirrserie gemacht mit Dibbern, wo wir die Ente, wir haben der Ente ein Gesicht gegeben. Ich habe gesagt, da braucht man einen Comic, wir brauchen so eine gelangweilte, dicke Ente, die so ein bisschen grumpy ist, die ist dann, hat dann auch noch ein Gesicht bekommen. Also wir haben das Ganze wirklich vom Gericht auch in eine Marke projiziert, und das hat mir super viel Spaß gemacht. Es hat mal ein Journalist zu mir gesagt, naja, wenn jetzt nur noch Ente, dann sind sie ja irgendwann der Entenkoch. Da habe ich gesagt, da habe ich überhaupt gar kein Problem mit, das passt ja sogar auch als Vogel der Entenkoch zu sein.
Ja, der Vogel also, mit der Ente.
Genau. Von dem her hat das einfach, das hat sich so entwickelt. Viele sagen, Mensch, ist das nicht langweilig? Nee, ist es nicht. Mir macht das unheimlich Spaß. Wir haben vor Corona über ein zweites Restaurant nachgedacht für die Ente, also dass wir das Ganze auch noch in Deutschland vielleicht ein bisschen vergrößern, vielleicht in Europa vergrößern. Ich meine, das ist immer ein bisschen größenwahnsinnig, wenn man so redet. Es gibt tatsächlich auch Hoteliers und Gastronomen, die daran interessiert sind. Also wir sind da auch schon in mehreren Gesprächen, um vielleicht nochmal eine Dépendance in der Bundesrepublik aufzumachen. Wir haben Pop-up in Elmau gemacht, vor Corona, über 2 Monate, wo wir quasi unser Restaurant in Elmau über den Sommer gemacht haben. Es sind tolle Projekte entstanden. Wir haben über Corona eine Fastfood-Serie gemacht mit Entenburger und haben die Entenpizza entwickelt, die mittlerweile zum zweiten Signature geworden ist hier. Unser Barfood, wo die Ente als Pizza quasi entstanden ist, wo die auch total ein ganz tolles Gericht ist, wo die ganzen Köche, gerade wenn die hier sind, die ganzen, auch die besternten Köche waren jetzt viele da zum Rolling Pin Convention, sind ja dann in Berlin immer viele Leute. Sehr, sehr schade, dass die Stadt Berlin da nicht mehr für gemacht hat, dass die Convention weiter in Berlin bleibt.
Aber das ist bedauerlich.
Ja, für mich ist es ganz schön, jetzt kann ich das auch mal genießen, die 2 Tage in Düsseldorf, und kann mich mal aus dem Laden nehmen, weil sonst konnte ich immer nur kurz bleiben, weil ich immer schnell zurück musste ins Hotel, weil bei uns die Bude immer so voll war, weil jeder die Ente probieren wollte. Aber das war im Endeffekt, ist das so ein Traum in Erfüllung gegangen. Weißt du, jetzt habe ich die ganzen 3 Sterne und 2-Sterne-Köche, die zu mir kommen, um die Ente zu essen.
Das ist
cool. Das ist fast noch schöner, als selber einen Stern zu haben. Das macht wirklich unheimlich Spaß. Also das ist gelungene Geschichte gewesen.
Und wie du es jetzt auch gesagt hast, weil das wäre nämlich eben auch meine Frage gewesen, ist das manchmal auch nicht nur Segen, sondern auch Fluch, so auf ein Signature-Dish reduziert zu werden, aber offenbar ist es das nicht
für dich. Nee, ist es auch nicht. Ich weiß es nicht, vielleicht weil ich mich auch nicht mehr nur als Koch sehe, sondern auch als Gastronom oder als Hotelier oder als Unternehmer. Da ist das ein sehr großer Segen, weil ich habe 7 Tage die Woche, haben wir das Hotel offen und das Restaurant offen. Das heißt, ich kann nicht 7 Tage die Woche oder 365 Tage im Jahr hier stehen, sondern bin ja auch viel unterwegs, mache Werbung draußen, habe verschiedene Veranstaltungen, verschiedene Events, die wir bekochen und. Das kann ich mit ganz ruhigem Gewissen, weil die tollen Mitarbeiter, die wir haben, die wissen ganz genau, wie die Ente geht. Die schmeckt genauso gut, wenn ich nicht da bin, wie wenn ich da bin.
Das ist ein großer Vorteil von so einem Signature-Dish auch,
absolut,
oder?
Also, dass du, man kann so viel damit machen. Wir haben jetzt als ich jetzt in Elmau gekocht habe, habe ich natürlich auch Ente gemacht. Nicht wie hier, weil dafür brauche ich hier einen Ofen und alles, sondern ich habe ein Gericht mit Kabeljau gemacht und Entendimsam und Entenjü. Also wir spielen auch dieses Thema total gerne und total oft, weil es einfach auch uns wiederum herausfordert zu sagen, was können wir noch alles von der Peking machen? Was ist noch dabei, was man machen kann? Und das macht schon unheimlich großen Spaß. Und das ist auch auch bei meinen Mitarbeitern mittlerweile freut sich auch jeder. Also es ist so eine Identifikation. Und was ich eben gesagt habe, es ist natürlich auch die Resonanz ist super. Und gerade wenn dann Hier in Berlin, die ganzen Köche waren schon bei uns. Vor 4 Wochen war Tim Raue da und da freut sich jeder in der Küche und sagt, boah, geil, der Tim Raue sitzt hier bei uns, ja, und ist die Ente, wie cool ist das denn? Luc Nogo war vor kurzem da. Also es sind alles so Dinge, die dann auch dazu beitragen, dass das natürlich auch die Mitarbeiter feiern, ne, und happy sind. Und wir haben jetzt gerade eine Messerserie gemacht mit Nesmuk zusammen zum Filetieren der Ente. Und so entstehen immer wieder neue Kooperationen und neue Ideen. Und genau, also nächstes Ziel ist jetzt so eine Bar, wo wir Ente servieren, geile Cocktails, eine Kombination aus Barfood, wo es aber dann auch die Ente gibt. Mal gucken, wie das...
Aber bei euch oder...
Nee, woanders.
Wir haben dann des neuen Ladens.
Genau.
Ist das schon spruchreif oder ist
Nee, noch nicht tatsächlich. Das ist leider noch nicht so fortgeschritten, dass wir da schon was verkünden können, aber das ist was, woran wir arbeiten. Ich denke, dass viele Dinge, ich hätte nie gedacht, dass ich mal bei Kitchen Impossible gegen Tim Meltzer antrete, bis ich den Anruf bekommen habe. Und ich habe damals tatsächlich gedacht, als ich den Anruf bekommen habe, dass jemand die Ente hier machen soll. Oder Tim sogar die Ente hier machen soll und dann sagt sie, nee, wir wollen, dass du gegen den Tim antrittst. Und das, manchmal passieren Dinge ganz unverhofft und man muss was dafür tun, ganz klar. Aber es ist auch so mit der Zukunft bei uns. Wir haben viele Ideen und irgendwann ergibt sich mit Sicherheit noch was.
Wie man sieht, Dinge mit dem Bundeskanzleramt oder jetzt eben eine neue Bar, also möglicherweise, hochinteressant. Ich habe jetzt gerade versucht, vor meinem geistigen Auge auszurechnen, wie viel Peking-Enten im Jahr bei euch über den Tresen gehen.
Also wir hatten letztes Jahr, muss man sagen, da waren die ersten 2 Monate noch sehr schlecht, wegen den Corona-Nachwehen. Ich glaube, es waren letztes Jahr 1,5 Tonnen Ente, die wir verarbeitet haben.
1,5 Tonnen, ja. Wie viele Enten sind denn das ungefähr?
Also eine Ente hat so 2 Kilo, die Kleinen haben so 1,8 Kilo, die Großen haben 2,3, 2,5 Kilo. Das ist schon einiges. Also wir jagen hier eine Woche. Ja. Wir haben eine Patenschaft auf einem Gnadenhof für Enten tatsächlich. Da verschenke ich immer Patenschaften. Ja. Da habe ich Tim Meltzer auch eine Patenschaft für eine Ente verschenkt, weil ich auf seinem Geburtstag tatsächlich auch Ente gemacht habe in der Bullerei. Ja. Und das ist jetzt so ein bisschen unser Signature geworden, weil wir schon ein bisschen schlechtes Gewissen haben. Dass viele
ich wollte gerade sagen, warum macht ihr das?
Ja. Wir haben auch eine vegane Version entwickelt, die tatsächlich die Aromen der Ente hat, aber ohne Fleisch und ohne tierische Produkte. Die läuft auch ganz gut. Also mittlerweile tatsächlich. Weil du hast einfach gerade, die Ente ist so ein geselliges Essen und wir haben viele Familien, die kommen und die Ente wollen. Und da ist es ja oft so, dass dann der ein oder andere Vegetarier oder Veganer dabei ist. Und das war dann vorher immer so ein, ich fand das immer so ein bisschen wie ausschließen. Ja, die anderen kriegen Ente und sie gucken mal auf der Karte, was du da essen kannst. Und deswegen haben wir gesagt, komm, wir machen die Aromen, die 4 Gänge mit einer veganen Pilzdashi und mit einer Aubergine, mit Choibao, was so ein Ersatzprodukt ist, so ein veganes auf Soja und Erbsensprossen Basis, was aber die gleiche Aromatik hat. Und auch da schon viele Fans von, also muss man sagen.
In deinem Restaurant herrscht Personalmangel und die verfügbaren Servicemitarbeitenden sind völlig am Anschlag. Dann befreie sie erst einmal von unnötigen Admin-Arbeiten. Das smarte Restaurant-Management-System Aleno spart dem Servicepersonal Woche für Woche viele Stunden administrativer Aufgaben und automatisiert etliche Prozesse. Es ermöglicht außerdem besseren Gästeservice und liefert wertvolle Informationen für erfolgreiches Upselling. Melde dich jetzt für eine unverbindliche und kostenlose Demo. Aleno, für eine neue Ära der Gastronomie. Du hast jetzt vorhin auch die ersten 2 Monate des Jahres erwähnt, gesagt, die waren nicht so stark. Jetzt ist vor rund einer Woche in der Süddeutschen Zeitung gab es einen langen Bericht über die schwierige Buchungslage vieler Restaurants in deutschen Städten, allen voran München und Berlin. Wir haben es jetzt auch alle mitbekommen, dass das Ernst schließen wird, dass andere Berliner Gastronomen schon auch sagen, es ist gerade schwierig. Man merkt auch, eine gewisse Diversität oder diese Diversifizierung des Angebots findet statt. Wie ist die Lage in Berlin? Ich glaube, jemand wie du hat da ganz gute Fühler und kann das auch ziemlich genau sagen. Ist es tatsächlich schwierig gewesen jetzt die letzten 10 Monate?
Ja, also dass sich generell, das muss man ja sagen, durch Corona und ich glaube, das haben jetzt auch schon viele Leute gesagt, Corona war so ein bisschen für die Gastronomen und Hotelleries ein Brandbeschleuniger, der eigentlich ja keine neuen Probleme gebracht hat, sondern alte Probleme viel schneller zum Vorschein gebracht hat. Ich muss sagen, zum einen finde ich das gut, dass das passiert ist, weil so wie teilweise noch in der Hotellerie und in der Gastronomie gearbeitet wurde und mit Mitarbeitern umgegangen wurde und wird, das ist überhaupt nicht mehr zeitgemäß. Da kann man sich jetzt auch, da kann man einen eigenen Podcast drüber machen, da braucht man nicht das alles wieder aufzubearbeiten. Aber da musste sich was ändern. Ob das am Lohngefüge ist, an der Art und Weise, wie man mit Mitarbeitern umgeht, das war ganz wichtig. Man muss auch sagen, es war wichtig für uns, dass wir auch Gastronomen, dass die Gäste, unsere Gäste auch ein Verständnis dafür entwickeln, was sowas kostet. Also wenn der Klempner bei dir zu Hause dir 80 Euro Anfahrt berechnet und dann 40 Euro für die Teile und nochmal 120 Euro für die Arbeitsstunden, dann nimmst du das so hin, unterschreibst das und sagst, ja, das ist normal, wenn du in ein Restaurant gehst und die Ente in dem Fall 10 Euro teurer wird über 3 Jahre, dann sagst du, ah, warum ist die so teuer, was soll das denn? Die wird auch hier hingebracht, also wenn ich das aufklamüsere, dann müsste ich wahrscheinlich 100 Euro für das Tier nehmen. Von dem her war Corona in dem Fall ein positiver Aspekt. Es ist natürlich so, dass die Gastronomie schon immer, also wer Gastronom wird, der soll sich das dreimal überlegen. Ich habe viele Kunden, viele Gäste, die sehr, sehr reich sind, die dann immer sagen, ach, ich würde gerne ein Restaurant aufmachen. Ich sage, hör auf, du kannst anders Geld verbrennen, aber mach das nicht in der Gastronomie. Weil das ist einfach, das muss man sagen, erfolgreiche Gastronomie hat einfach nicht diesen riesengroßen Gewinn, wie andere Unternehmen die haben. Du brauchst viel Leidenschaft dafür. Jetzt ist es tatsächlich so, dass natürlich auch Gastronomie Genuss ist. Und Genuss ist das Erste, was wir, wo wir uns selber mit geißeln und selber streichen, wenn es uns nicht gut geht. Dementsprechend sieht man an uns natürlich auch immer wieder, wenn es der Gesellschaft nicht so gut geht. Und dass wir sind gerade in einer Phase von Verunsicherung, von politischer Verunsicherung. Ja, es wird alles teurer, obwohl das wird sich, glaube ich, in den nächsten Monaten und im nächsten Jahr dann auch nochmal zeigen. Und das leider Gottes schafft nicht jeder. Jetzt profitieren wir davon. Ich hier mit unserem Haus profitiert gerade so ein bisschen von der Krise, weil wir viele Gäste bekommen, die vielleicht vorher noch einmal die Woche ins Zwei-Sterne-Restaurant gegangen sind. Jetzt aber nicht mehr bereit sind, 300 Euro pro Person zu zahlen oder 400 Euro pro Person, die kommen dann lieber zu uns, kriegen auch eine gute Flasche Wein.
Zum guten, gehobenen Mittelbau, wo man trotzdem man 100 kann Euro weniger zahlt jetzt.
Und das ist so dieser Aspekt. Uns brechen natürlich aber auch Gäste weg, das muss man auch sagen, die vorher noch gekommen sind und sich das gegönnt haben, die das jetzt auch nicht mehr machen. Also es ist so ein Kommen und Gehen. Ich sehe es hier in Berlin, es ist ein sehr, 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 sehr harter Markt. Also Berlin ist immer, hat so den Party- und Genussruf. Da steckt viel Arbeit dahinter. Also das ist schon nicht so einfach. Es passiert so gerade ein bisschen dieses, oder nicht gerade, ich glaube, in den letzten 20 Jahren hat sich das auch in eine Richtung entwickelt. Früher musste man sehr gut kochen, um als Koch erfolgreich zu sein. Heute muss man sehr gut kochen, muss aber auch sehr gutes Verständnis von Sales und Marketing haben. Und gerade Marketing ist ganz, ganz wichtig. Du brauchst eine gute Geschichte. Du musst laut sein nach außen hin, wenn du in den Top-Positionen mitschwimmen willst. Es gibt viele Bewertungsmöglichkeiten. Es gibt viele Listen. Man muss präsent sein. Das ist sehr viel Arbeit. Das vergessen viele. Gerade der Neid in Deutschland ist sehr groß. Also viele Leute sagen, ach Mensch, ja, du hast da, dir ist alles da zugelaufen. Du hast da dein Hotel mit deiner Ente. Ich bin jeden Tag hier. Ich bin jeden Tag 12, 13, 14 Stunden hier. Also das darf man einfach auch nicht vergessen. Ich mache das sehr gern.
7 Tage Woche, viel.
7 Tage, genau, bin auch oft mal einen 6. Tag da. Das ist in unserer Zeit mit Instagram und den schönen Bildern und dieser schönen Fake-Welt, wird das schnell vergessen. Mhm. Und natürlich, ich finde es sehr schade, also gerade was das Ernst betrifft, ein Laden, den ich, der am Anfang auch von mir, wo ich gesagt habe, auch ich weiß nicht, ob ich da unbedingt hin muss. Ich war da essen, ich war super begeistert. Also ich habe selten eine so präzise, tolle Küche auf den Punkt, wahnsinnig tolle Qualität, eine tolle Geschichte. Man sieht, dass wahrscheinlich, und das ist jetzt so meine Vermutung, dass das Marketingverständnis nicht groß genug war. Und dass das einfach am Ende auch gefehlt hat, weil es ist nicht nur der Preis und es ist nicht nur, dass das teuer war oder was, weil das war im Endeffekt für das, was man da bekommen hat, war es nicht teuer für die Produkte.
Die Preis-Leistung ist de facto gerade in Läden wie dem Ernst oder ich weiß nicht, auch das Nobelhart oder so, ist ja die Preis-Leistung jetzt nichts, wo man sagt, um Gottes Willen. Gibt es viel, viel krassere Beispiele.
Absolut, absolut. Aber da sieht man dann auch, dass es am Ende das Gesamtpaket ist und ich muss immer sagen, Tim Raue ist ein großes Vorbild für mich, was das angeht. Ich habe sehr früh für mich festgestellt, dass das, was er macht, sehr clever und sehr, ich glaube, er ist noch ein größerer Geschäftsmann, als er eigentlich ein Koch ist. Und der hat sehr schnell begriffen, worauf es ankommt. Und deswegen ist er auch sehr erfolgreich mit dem, was er macht. Natürlich ist er qualitativ auch auf einem sehr, sehr hohen Niveau. Das muss er auch. Das ist auch viel harte Arbeit. Aber er kann halt einfach, er hat sich auch sehr, sehr gut verkauft. Und ich finde es immer lustig, wenn Leute sagen, ach ja, der Raue, ich kann den nicht mehr sehen oder der geht mir auf die Nerven. Ich finde, das ist eins der größten deutschen Beispiele für einen erfolgreichen Gastronomen. Und Das muss man einfach eingestehen. Absolut. Und das ist viel Storytelling und viel, viel da an Beziehungen arbeiten. Und das ist sehr, sehr wichtig. Das haben wir sehr, sehr lange vernachlässigt, gerade in der Küche. Deswegen die momentane Situation. Ich finde es auf der einen Seite schade. Auf der anderen Seite, und das ist vielleicht auch ein bisschen frech, wenn ich das so sage, in der Hotellerie hat's uns natürlich tut's uns auch ganz gut, wenn vielleicht das ein oder andere Hotel wieder dicht macht hier in Berlin. Alleine wegen Mitarbeitern, wegen Bettenkonkurrenz und. Also von dem her vielleicht auch ein bisschen eine gesunde Ausdünnung. Und ja, hoffen wir, dass wir nicht so viele gute Restaurants verlieren, sondern lieber die, die nicht so gut sind.
Ja.
Und hoffen wir dann auch, dass die die Mitarbeiter, die Köche, die vielleicht jetzt in dem Projekt nicht mehr beteiligt sein können, dass die einfach andere tolle Sachen machen, dass die weiter ermutigt sind, so tolle Projekte auch wie das Ernst wieder zu machen. Also und auch, dass die junge Generation, die nachkommt, auch Bock hat und weiterhin auch dafür kämpft. Das ist wichtig. Wir müssen positiv.
Gerade mit dem Ernst, der ist schon ein spannendes Beispiel, weil de facto wird halt der Laden, wie er ist, gesperrt, aber es wird sich dann einfach neu aufgestellt. Und ich glaube, das wird auch spannend sein, das zu beobachten, ob das dann auf dem Level auch ganz gut funktioniert, weil es ja auf eine zugänglichere Art und Weise dann aufgestellt werden würde.
Ja.
Spannend auf jeden Fall. Auch sehr interessant zu sehen, dass gerade ein Laden in der Preisklasse wie eurer ein bisschen Nutznießer einer solchen Entwicklung auch ist. Sehr nachvollziehbar jetzt von dir auch dargestellt worden.
Ja, total. Also es ist immer, also wenn wir unserem Owner, wenn wir uns mit Herrn von Bötticher unterhalten, wir haben von vornherein gesagt, also ein Hotel mit 41 Zimmern und so einem großen Restaurant mit so einer großen Bar, da wird man nicht steinreich von. Ihm war immer wichtig, dass das Gebäude mit Leben gefüllt wird und dass das Projekt hier kein Projekt für eine kurze Zeit ist, sondern eine langfristige Geschichte ist. Und am Ende muss sich das tragen, am Ende müssen wir natürlich auch Pacht bezahlen und. Aber am Ende haben wir einen sehr fairen Inhaber, einen sehr guten und sehr visionären Inhaber. Und das hat uns natürlich unheimlich viel geholfen. Und das ist, glaube ich, auch das, was viele große Ketten falsch machen. Da wird immer nur auf Return on Investment, es ist immer nur wichtig, dass man besser ist als das Jahr zuvor. Das macht auch so ein bisschen diese Hotellerie kaputt. Ja. Und das ist so was, was meine Frau und ich für uns entschieden haben. Wir haben sehr viel, oder wir haben lange für Kempinski gearbeitet. Wir haben auch Kempinski viel zu verdanken. Aber für uns war das nicht mehr der Weg, den wir gehen wollten. Wir wollten einfach mehr Gastgeber sein und mehr individuell auf unsere Gäste eingehen können. Und das ist eine Entwicklung, die natürlich für uns hier super positiv war, auch mit dem Stress, den wir am Anfang mit der linken Szene hatten. Du hattest eingangs kurz erwähnt. Wir haben Prügel bekommen, weil wir auch was ganz anderes waren und hier an einem Ort sind, der auch eine andere historische Geschichte hat. Aber das haben wir auch überstanden und wir haben das mit viel Hingabe und viel ja auch vielen Projekten, die wir unterhalb des PR-Radars gemacht haben, ob das Obdachlosenküche war, ob das für die Kindergärten gekocht und. Also wir haben viel gemacht, um auch was zurückzuzahlen. Das ist auch wichtig. Das finde ich wichtig. Man muss, wir haben eine Verantwortung als Arbeitgeber und egal, ob ich eine kleine Boutique habe oder ein Restaurant, man muss gucken, Nachhaltigkeit ist nicht nur das Produkt, was auf dem Teller ist. Nachhaltig ist auch der Umgang mit den Mitarbeitern, der Umgang mit der Nachbarschaft. Und das gehört alles dazu.
Ja, ist ja wirklich spannend, ist ein bisschen untergegangen jetzt, aber bei der Eröffnung seid ihr ja wirklich von der linken Szene stark attackiert, jetzt im wahrsten Sinne des Wortes attackiert worden, also mit Pflastersteinen, die in die Scheiben geworfen wurden und so, weil man gesagt hat, ja, was soll jetzt da so ein Schnöselhotel da mitten in unserem Antifa-Kiez, trotzdem sehr beeindruckend, wie sich das dann stark konsolidiert hat. Und ich wette, dass der ein oder andere, der vor ein paar Jahren noch Steine in die Scheiben geschmissen hat, schon bei dir Peking-Ente gegessen hat.
Inkognito. Weiß ich nicht, das weiß ich nicht. Aber es gibt viele Kritiker, die am Anfang waren auch Nachbarn, die gesagt haben, das muss nicht sein, die jetzt Gäste sind und sagen, naja, so wie ihr das macht, ist das toll und ihr habt einen sehr guten Bezug zum Kiez hergestellt. Es gibt immer noch Leute, die sagen, ihr gehört hier nicht hin, verpisst euch. Das
wird es
immer geben. Ja. Aber wir haben das doch ganz gut hinbekommen und bin tatsächlich jetzt auch von einer, da darf ich nicht drüber reden, wer das war, aber mich hat ein Hotelier angerufen, der auch ein Hotel in einer schwierigen Gegend aufmachen möchte. Und der hat dann gefragt, ob ich ihn beraten kann in Bezug auf linke Szene und Hotelangriffen. Das war ganz lustig, weil ich gesagt habe, um Gottes Willen, ich bin ja Hotelier und du musst ja selber deinen Weg finden.
Also das ist, aber ein paar Learnings kannst du sicher mitgeben oder einfach erzählen, wie es bei euch war. Und ich glaube, ihr habt da schon gewisse Maßnahmen auch getroffen gehabt mit Konzerten und das Ganze als ein bisschen kulturellen Space zu positionieren, das nimmt ja schon mal recht viel Wind aus den Segeln vieler Kritiker. Schon ein ganz intelligenter Move. Als Abschlussfrage, lieber Philipp, bisschen so ein Zukunftsausblick. Gibt's was, was ihr jetzt unmittelbar noch vorhabt? Das ist ein bisschen angesprochen. Kommt vielleicht was Richtung Bar. Ich glaube, die Peking Ente als Branding hat durchaus das Zeug, jenseits von Berlin auch erfolgreich zu sein. Aber gibt es sonst so gewisse Dinge oder Wünsche, die du hast und so ein bisschen in die Zukunft hinein, einen Blick hineinwagen?
Also Wünsche gibt es sehr viele. Ich habe eben schon gesagt, dass ich so ein bisschen rastlos bin im beruflichen Sinne. Ich würde sehr gerne in meinem Leben nochmal ein Buch schreiben. Das ist so ein Wunsch, den ich schon eigentlich in der Schulzeit gepflegt habe. Ich habe gesagt, ich will irgendwann mal eine Geschichte oder meine Geschichte erzählen als Buchform. Wie gesagt, der große Traum, und das wird mit Sicherheit auch früher oder später passieren, ist einfach noch ein zweites Restaurant, Bar, ein zweites Konzept, was auf der Ente basiert. Das muss ich sagen. Ich habe die Zeit mit und gegen Tim Melzer sehr genossen. Würde mich auf eine Revanche freuen. Würde auch gerne mal einen Koch zu Gast haben, der vielleicht mal hier bei uns was nachkochen muss. Ist eine ganz tolle Erfahrung gewesen und ein ganz tolles tolles Team auch, das Kitchen Impossible Team. Mhm. Und ich habe tatsächlich zum Jürgen gesagt, als er jetzt Berlin verlassen hat, habe ich gesagt, also irgendwann will ich auch nochmal auf der Rolling Pin Bühne stehen und vielleicht meine Geschichte erzählen, vielleicht auch mal die Peking Ente machen. Das sind schon so Sachen, die mir am Herzen liegen, und ich find's toll, was für den Nachwuchs alles gemacht wird. Will mich da auch mehr engagieren und merke jetzt auch, dass ich dass da mit Sicherheit noch viel Potenzial ist. Und auch im Hotellerie, also ich bin werde jetzt langsam immer mehr Hotelier, werde mich der Rolle bewusst. Meine Frau war das ja schon von Geburt an, sage ich schon fast, also sie war das ja schon immer, und ich wachse da gerade rein und merke auch, dass da sehr viel Bedarf ist. Es ist eine sehr Männerdomäne, alte, wenn man das so sagen kann, alte weiße Mann-Domäne, die Hotellerie. Und ich glaube, dass man auch viel mehr machen muss. Man darf nicht immer so nur motzen. Die DEHOGA, ich habe immer gesagt, auch die DEHOGA, ich weiß nicht, das ist so ein alter Verein und die machen nichts. Bis mir mal jemand von der DEHOGA gesagt hat, Philipp, dann engagier dich mal bei uns, dann komm mal dazu und mach mal mit. Weil solange du nicht mitmachst, darfst du dich auch nicht beschweren. Und das ist hängen geblieben. Das ist was ich vielleicht, was wir jetzt auch in Zukunft mal ein bisschen ernster nehmen, wo wir jetzt hier so ein bisschen gesettelt sind und auch da Zeit haben. Also du merkst, ich könnte noch, ja, noch ja, 10 ja. weitere Dinge sagen. Also es ist wie gesagt, großartig. Vielleicht Wolfgang Puck würde ich gerne nochmal persönlich kennenlernen.
Das lässt sich sicher auf der einen oder anderen zukünftigen Rolling Pin Convention einrichten.
Ich hoffe. Ich hoffe es. Ja. Aber ja, dann habe ich wahrscheinlich, da kriege ich kein Wort raus, weil dann habe ich so ein Idol-Moment, da habe ich so ein Fanboy-Moment.
Ah, wir bringen dir bis dahin kärntnerisch bei. Dann versuchst du es auf kärntnerisch und dann wird das schon gehen.
Sehr gut, ja. Sehr gut.
Ah, lieber Philipp, ich danke dir ganz herzlich für die Zeit in deinem sehr engen Hoteliers-Terminkalender, die du dir genommen hast. Es war ein hochinteressantes Gespräch mit dir, auch ein wenig einen genaueren Einblick in dieses Mikrouniversum Orania zu bekommen, wie sehr das da auch ausstrahlt, nicht nur innerhalb von Berlin, sondern auch deutschlandweit, also bis nach Österreich. Du hast noch sehr vieles vor, auf das können sich all unsere Hörerinnen und Hörer wirklich freuen, weil da, glaube ich, auch ganz viel jetzt war, was bald umgesetzt werden kann. Es klingt alles unglaublich hemdsärmelig, was du angehst, und auch das ist etwas, was deine Geschichte für viele so unglaublich inspirierend macht und ein großes, großes, großes Beispiel und Role Model der Gastronomie.
Dankeschön. Danke, danke, danke. Es war mir eine große Freude und ich hoffe, wir sehen uns dann bald auch nochmal.
Entweder in Berlin oder spätestens in Düsseldorf.
Ja,
ja, versprochen. Also du machst da vor Düsseldorf noch einen Laden in Graz auf. Dann
mal schauen. Aber die Österreicher also dann auf jeden Fall.
Super. Gut, lieber Philipp, bis bald.
Dankeschön.
Und alles Liebe.
Danke, danke.